ARD.
Dieses Korsett mit dem, bis dass der Tod uns scheidet, sich dieses Versprechen zu geben, ist ja so ein bisschen der Versuch, das Gefühl von toll und am Anfang ist ja das Knistern und da sind die Schmetterlinge im Bauch und das ist alles mega, wie in so einer Konserve festzuhalten. Und keiner sagt dir, das ist eigentlich physiologisch, psychologisch unmöglich. Wir bräuchten andere Geschichten über Liebe, wie die auf der Langstrecke halten kann.
Ja. Ich habe bis auf meinen Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, hatte ich noch nie Dates vorher. Ich war noch nie Single und habe gedatet. Kannst du dir das vorstellen?
Bei der Mailadresse bleibst du treu, aber mal links und rechts zu gucken?
Nee.
Gar nicht?
Ich glaube, ich bin wirklich der ehrlichste und treueste Mensch, den man sich vorstellen kann.
Mega.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Bibi, Bianca Heinecke
und Leon Windscheid.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Und hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir gehen wieder live. Am 10.04.2026 sind wir auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim zu hören und zu sehen. Freut euch auf die Reunion eines unserer liebsten Duos. Jan Ullrich und Tim Melzer. Der Vorverkauf startet jetzt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Wie feierst du Weihnachten?
Hallo Leon.
Hallo.
wie feiere ich Weihnachten? Boah. Eigentlich einfach mit der Familie zusammen.
Heißt das auch mit Eltern?
Ja, meistens mit meinen Eltern, mit meinen Kids, mit meiner Oma.
Sweet.
Ja. So ganz klassisch.
Und dann richtig mit Tannenbaum und Bescherung und Weihnachtsessen.
Ja,
und
boah, das ist so lustig, dass du diese Frage jetzt zu Beginn stellst.
Warum?
Meine Tochter kam gestern von der Kita und war so überzeugt und motiviert, dass wir heute noch den Tannenbaum aufstellen müssen. Und sie hat es echt geschafft, mich dazu zu bringen, diesen Tannenbaum. Also wir haben halt so einen künstlichen Tannenbaum seit Jahren schon. Und den haben wir ernsthaft gestern aufgebaut. Also noch nicht geschmückt, aber ja, er steht jetzt
steht
im Wohnzimmer. Ich kann es nicht fassen. Ich glaube, das ist mein Rekord.
Ja.
Oder wie läuft es so bei dir?
Ja, pass auf. Familie Windscheid, Lehrerfamilie, da haben mein Bruder und ich mal schon früher Späße gemacht. So
also wahrscheinlich so einen Tag vor Weihnachten.
Nee, meine Eltern so sozialpädagogisch veranlagt. Da haben wir immer gesagt, wir geben jedem Baum eine Chance. Und wir hatten dann oft so Benefits-Tannen, wie Hannes und ich mein Bruder gesagt haben, die dann so halb schräg war oder nur drei Äste hatten.
Ach, das ist aber süß.
Ja, und das war auch irgendwie süß. Nur sind meine Eltern jetzt mittlerweile so, also ich glaube schon, dass das auch eine Nachhaltigkeitsentscheidung, weil sie sind auf jeden Fall sehr mit Wärmepumpe und haben sich bei der Wahl, gar nicht jetzt für eine Partei, aber haben sich engagiert, dass der Umweltschutz eine große Rolle spielt und so und Solarpanels sich installiert und sammeln jetzt das Regenwasser, also Geschichten. Und der Tannenbaum ist dem auch erlegen. Und
ja,
jetzt haben wir aus der Landlust inspiriert einen aus Sperrmüllholz, glaube ich, ausgeschnittenen, also so ein Holztannenbaum, der so aussieht, wie als würdest du so ein Plätzchen-Tannenbaum vergrößern,
ist
mit ganz
geil
vielen kleinen Holzbalkonen dran,
die
man,
da
das mein Vater
Schmuck
gebaut
drauf
hat. Da steht dann ein Kerzchen drauf.
Och,
oder ein
ist das cool.
Kügelchen. Ja.
Boah, ich habe gestern diesen Tannenbaum rausgeholt und dachte mir, okay, ich habe damals mich für diesen künstlichen Tannenbaum entschieden, weil ich nicht jedes Jahr einen Baum töten wollte dafür. Und dann dachte ich mir so gestern, boah, ob das irgendwie viel nachhaltiger ist, außer ich benutze den jetzt 20 Jahre, aber wer weiß, wie lange dieses Ding hält. Also das finde ich eine richtig coole Idee.
Siehste, da ich dachte auch, ist das eine coole Idee, aber es sieht auch ein bisschen aus wie außer Landlust. Also es hat eine Ambivalenz, weil dieser klassische grüne Tannenbaum, das war für mich schon nochmal mehr Weihnachten.
Man könnte diese Spanplatte ja auch grün anmalen.
Ich glaube, da wird es noch schlimmer. Man sieht das aus wie so eine Kulisse aus so einem Kindertheaterstück. Hey, willkommen bei den Windscheids.
Okay, da hätte ich sehr gerne dann, sobald der Tannenbaum steht, ein Foto zugeschickt.
Da werde ich das schicke ich dir nachher per WhatsApp, wenn es soweit ist. Bei uns dauert es aber in der Tat auch bis kurz vor knapp. Also so viel früher sind wir nicht. Und dann, es ist aber alles auch Mutter, Vater, mein Bruder, ich.
Cool.
Meine Mutter sagt jedes Jahr, kommt ihr denn noch? Und Hannes und ich immer so, hä? Ich glaube, wir würden für immer kommen. Also es ist für uns sehr, sehr schön, nach Hause zu kommen am Weihnachten.
Ja, ich finde das auch voll schön. Ja.
Und dann würfeln wir immer für die Geschenke, weil wir ich finde diesen ganzen Konsum, da haben wir jetzt mal auch schon so ein bisschen übersprochen, ja echt absurd. Und da bin ich nicht alleine bei uns. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jeder zieht, wir machen Wichteln.
Boah, das finde ich auch super.
Und da kriegt jeder ein Geschenk von einem anderen. Und dann würfeln wir immer. Und immer, wenn einer eine 6 hat, kann der ein Geschenk auspacken. Das heißt, auch jedes Geschenk bekommt so ein bisschen mehr Wertschätzung, als wenn früher, als wir klein waren, bei Kindern. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich bei deinen Kindern auch, dass man, das ist so ein Megatag. Und ich habe so gehofft, dass ich endlich das Pony kriege, was ich nie gekriegt habe. Ich wollte irgendwie immer ein Pony haben. Und dann war immer so, oh yes. Und dann stand da was Großes und meine Eltern hatten das verpackt mit so einem Bettlaken oder sowas, mit so einem Kinderbettlaken. Und ich dachte, oh yes, das könnte ein Pony sein. Eine Staffelei.
Oh.
Oder so ein Rechenschieber oder sowas. Also so ein Abakus.
Das gemein.
Aber dieses dann das Lego-Piratenboot da irgendwie auspacken und dieses Geschenkpapier als Kind, war das so richtig der Tag, finde ich, Weihnachten. Und das ist wahrscheinlich bei deinen Kindern auch so, dass die dann sagen, boah geil, ich habe irgendwie Wunschzettel gemacht. Und bei uns kam ja das Christkind mit so einem Glöckchen.
Ja. Ja, bei uns zu Hause auch, so ganz klassisch. Ich bin sehr christlich aufgewachsen damals. War auch 10 Jahre Messdiener. So mittlerweile bin ich aus der Kirche ausgestiegen und sehe das alles ein bisschen anders. Ja. Aber ich habe das alles mitgemacht und bin so aufgewachsen. Und dann auch mussten wir erstmal das Christkind in die Krippe legen und dann begann unser Fest. Also ja auch ganz klassisch.
Okay,
ja.
Mit Gebet und allem und so.
Zu Hause nicht, aber wir waren natürlich immer in der Kirche.
Ah, okay.
Ja.
Ja, hat meine Mutter, die glaube ich selber gar nicht. Also sowieso schon lange nicht mehr in der Kirche, aber ich habe es ein paar Mal versucht, war nichts zu machen mit uns. Wir mussten immer in die Ohligse Heide dann spazieren gehen in den Wald, während mein Vater heimlich die Geschenke hingelegt hat, aber nicht in den Gottesdienst.
Oh, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn ich merke, fuck, was mache ich jetzt? Meine Kinder fangen, jetzt wird es kritisch mit Glauben und so, ne? Wegen Weihnachtsmann. Bei uns kommt ja der Weihnachtsmann.
Ah, okay. Ja. Das machst du auch.
Wir haben so eine eigene, ich finde so Tradition so schön. Dann haben wir irgendwie vor ein paar Jahren eine eigene Tradition angefangen. Und zwar schreiben wir immer den Wunschzettel an den Weihnachtsmann und dann verbrennen wir den bei uns im Kamin. Und dann gehen wir immer raus, den Rauch angucken, weil wir sagen, dass dass die Weihnachtswünsche durch den Raum hoch zum Weihnachtsmann fliegen.
Das ist schön.
Ja.
Und was wünschen die sich?
Dieses Jahr haben wir noch gar nichts aufgeschrieben. Aber es sind echt, also die sind echt bescheiden, muss ich sagen.
Das ist wahrscheinlich, da ist man wahrscheinlich als Mutter froh, oder?
Wenn die jetzt nicht voll. Sagen,
Privatjet, Mama. Sondern dann irgendwas.
Ich muss mal kurz überlegen. Mein Sohn hat sich gewünscht, das hat er aber vor einem halben Jahr schon gesagt, dass er zaubern kann. Das hat er sich gewünscht.
Und jetzt kriegt er einen Zauberkasten.
Das war meine Idee, ja. Ja, mal gucken.
Ja.
Noch sind die Wünsche nicht aufgeschrieben.
Ah, okay. Achso, das heißt, es dauert ein bisschen. Ja, gut. Bist du denn, ich habe letztens Freunde von mir getroffen.
Mhm.
Beziehungsweise also es geht ein bisschen um eine Ecke, aber ich habe erfahren, sagen wir es mal so, ich will jetzt auch nicht, soll ein bisschen anonym bleiben, ganz bewusst, aber Eltern in meinem Umfeld erziehen ihre Kinder ohne Nein.
Mhm.
Also die Kinder, egal was die wollen, hören nie ein Nein.
Ja.
Das heißt jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass sie da das Pony gekauft bekommen, aber ich saß da, als ich das gehört habe und dachte, ich musste so ein bisschen schlucken. Jetzt habe ich aber keine Kinder und habe mich gefragt, wie siehst du das als Mutter?
Ich finde es eine sehr interessante These, weil ich glaube, ich ähnlich in vielen Situationen bin. Also bei mir gibt es schon ein Nein, weil ich finde, es gibt Situationen, wo die Kinder einfach den Weitblick nicht haben und die Situation nicht entscheiden können. Und ich glaube, so ein Nein ist in der einen oder anderen Situation aus meiner Sicht schon wichtig, so um ganz kurz mal die Stopppause zu drücken. Aber trotzdem bin ich auch sehr offen und versuche lieber mit Konsequenzen zu arbeiten und dem Kind zu sagen, hey, ich würde das nicht machen, weil das und das passieren kann.
Okay.
Und dann sage ich das gerne auch nochmal, aber wenn das Kind dann trotzdem der Meinung ist, irgendwas machen zu müssen und dann resultiert daraus ein Sturz oder was auch immer, dann bin ich natürlich da, um das Kind aufzufangen und es zu begleiten. Aber das Kind hat dann halt hoffentlich durch die Konsequenz gelernt.
Ah, okay. Also, finde ich sehr gut. Das heißt, du lässt dein Kind dann auch vom Klettergerüst fallen, wenn es sagt, ich muss jetzt da hochklettern.
Ja, also natürlich stehe ich unten und versuche, das Gerüst zu vermeiden.
Okay.
Aber ich finde es schon, kommt auch auf das Alter drauf an, ja, ne? Das mache ich mit 1 und 2 wahrscheinlich weniger als jetzt mit 5 und 7.
Wenn dein 18-jähriges Kind sagt, Mama, darf ich da hochklettern? Na, du könntest runterfallen, aber mach.
Aber ich finde es voll, also ich finde es voll interessant, weil meine Kinder so frei denken.
Ja.
Also ich hatte letztens ein super krasses Gespräch mit meinem Sohn, wo er gesagt hat, Mama, muss ich in die Schule gehen? Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich immer sage, wir müssen gar nichts. So, das ist so meine Theorie. Du musst gar nichts. Es hat nur alles immer eine Konsequenz. Und dann reden wir darüber, ne? Und dann ging es darum, ja, aber ich muss doch gar nichts. Warum muss ich in die Schule? Habe ich gesagt, du hast absolut recht, du musst nicht in die Schule, aber dann dürfen wir nicht mehr in Deutschland leben, weil in Deutschland gibt es eine Schulpflicht.
Ah.
Und wenn wir uns entscheiden, in Deutschland zu leben, dann müssen wir uns an die Regeln von einem Land halten und dann müssen wir auch in die Schule gehen. Und wenn du das nicht möchtest, dann müssen wir darüber reden, ob wir in ein anderes Land ziehen, wo das dann nicht so ist. Und dann hat er überlegt und meinte, es wäre in Ordnung für ihn, dass wir
doch
in Deutschland leben und in die Schule zu gehen. Aber ich finde es so krass,
das ist ja total geil,
weil die Kinder in so einem jungen Alter schon begreifen, ich muss nicht alles akzeptieren, ja, sondern ich darf mir ganz viele Gedanken selbst machen und am Ende zu meiner eigenen Entscheidung kommen. Und das finde ich super spannend, in einem Alter zu beobachten.
Ja, auch weil du in der letzten Folge ja gesagt hattest, dass das für dich so wichtig war, dieses, ich habe eine gewisse, auch früh schon eine gewisse, ich denke frei, ich mache frei, mhm, und traue mich Sachen, so Mentalität, dass du das,
ja,
hattest und,
ja,
dass das jetzt was ist, was du weitergibst, scheinbar.
Ja.
Klingt ja total gut. Also so kann ich es auch gut vorstellen. Ich fand halt dieses, und da sitze ich manchmal so ein bisschen und will da auch keinem reinreden, steht einem ja auch nicht zu, aber als ich dann gehört habe, so gar kein Nein, und wenn es dann nur noch so darum geht.
Und hast du denn Situationen miterlebt, wo du gedacht hast, oh, das ist aber jetzt schwierig, da kein Nein zu sagen?
Nee, da war ich, wie gesagt,
ja,
es geht,
ja, okay,
schon so, ich erlebe die nur sehr selten,
ja, ja,
und wie will das jetzt auch nicht so judgen von außen, wirklich auch nicht, aber,
ja,
rein hypothetisch habe ich in letzter Zeit oft den Eindruck, wenn ich mich so umhöre, dass es ganz viel darum geht, die Bedürfnisse des Kindes, die man ja sehen muss und die,
mhm,
man wahrnehmen muss und über die man doch nicht hinweggehen soll, wenn man liebevolle Eltern sein möchte, dass die einen hohen Stellenwert haben. Und das denke ich genauso. Nur habe ich dann manchmal das Gefühl, es gibt scheinbar Leute, die das dann so weit interpretieren, dass wenn du dann jetzt dem Kind gar nicht mehr Nein sagst, und ich zum Beispiel auch für mich im Rückblick sagen würde, ich bin meinen Eltern an ganz vielen Stellen dankbar,
ja,
dass sie mir Nein gesagt haben oder auch Regeln aufgezeigt haben, Grenzen aufgezeigt haben, weil das ist ja was, finde ich zumindest, was man schon auch lernen muss.
Also ich glaube nicht nur, dass wir das lernen müssen, sondern also Familie ist, glaube ich, so der sicherste Rahmen, wo du Grenzen lernen kannst, wo du dich auch mal austesten kannst und gucken kannst, wie weit kann ich denn gehen. Und die geben Kindern in einem gewissen Alter unendlich viel Sicherheit. Also Kinder machen das auch absichtlich in gewissen,
ja,
Alters.
Zu testen,
genau,
wie weit kann
testen,
ich die Mama triezen oder so.
Und es,
ja,
gibt,
ja,
den Kindern Sicherheit.
Ja.
Und ich finde, man kann so liebevoll Grenzen setzen. Keine Ahnung, irgendein Beispiel, denke ich mir jetzt mal aus, so, das Kind möchte vor der Schule unbedingt noch was spielen.
Mhm.
So, wir haben aber die Zeit nicht dazu. Und dann kann ich super liebevoll sagen, nein, das geht nicht, aus den und den Gründen. Aber wenn es dir wichtig ist, dass wir heute zusammen Spielezeit haben, dann können wir das total gerne nach der Schule machen. Das heißt, ich setze eine liebevolle Grenze und bringe aber eine Alternative. Und dann ist das Kind sauer und alle Gefühle sind okay. Und es ist total schön, dass das Kind seine Gefühle rauslassen kann. Ich bin auch gern dann da und nehme das Kind in den Arm und begleite das Kind bei seinen Gefühlen. Aber trotzdem bleibt die Grenze. Und das ist eigentlich voll das schöne Gefühl für Kinder, weil sie damit ja auch lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen
und
sich selbst auch wieder runter zu regulieren.
Ja, total, total. Auch diesen Umgang mit einer Frustration,
ja,
das auszuhalten,
genau,
und
genau,
das vielleicht dann manchmal was nicht ist, wie es kommt. Gibt es Momente, wo du dann an deine Grenzen kommst und so merkst?
Ja.
Also ich hab, das fand ich total interessant, auch wieder in meinem Umfeld, eine Mutter, die sagt, wenn sie gewusst hätte, wie das ist, Kinder zu haben, würde sie es nicht nochmal machen. Und da habe ich das Gefühl, da ist unsere Gesellschaft so judgy, weil natürlich,
ja,
alle erwarten, du musst deine Kinder lieben und,
ja,
es muss das Allertollste auf der Welt sein. Und ich würde mir das eigentlich viel mehr wünschen, dass man vielleicht auch mal diese Seite erzählt,
mhm,
und die sagt, die liebt ihre Kinder, ne, tut sie wirklich. Und das,
ja,
die ist total liebevoll, also klar. Aber das fand ich einen interessanten Gedanken, wo ich manchmal das Gefühl habe, es wird so ausgeklammert.
Ja, also ich konnte damals Menschen nicht verstehen, als ich selber noch keine Kinder hatte und auch als meine Kinder noch so jung waren, die gesagt haben, ich will keine Kinder haben. Für mich war das echt so, Wie kann ein Mensch keine Kinder haben wollen? Für mich war das schon immer voll das große Ding. Und seitdem ich aber auch so viel Zeit da rein investiere und wirklich jeden Abend ins Bett gehe und sage, was kann ich morgen besser machen?
Fragst du dich?
Ja, jeden Abend.
Als Mama?
Ja.
Okay.
Und seitdem ich das wirklich, also ich habe es vorher auch ernst genommen, aber auf eine andere Art und Weise. Und es ist so anstrengend. Also ich glaube, es ist die schönste und gleichzeitig schwierigste Aufgabe, die man sich nur vorstellen kann. Und ich bin echt an einem Punkt, wo ich sage, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte das für mich in meinem Leben nicht.
Ich habe letztens mit Atze eine Folge Betreutes Fühlen in unserem Podcast aufgenommen, wo wir über transformative Entscheidungen gesprochen haben. Und das war für mich voll spannend, weil das ist Lori Paul, eine Philosophin, ich meine aus den USA, die gesagt hat, es gibt Entscheidungen im Leben, die verändern uns so sehr, transformieren uns, dass wir jetzt gerade gar nicht wissen können, ob wir das wollen, weil wir danach ein anderer Mensch sind.
Cool.
Und das fand ich einen total schönen Gedanken, weil ich auch gedacht habe, Eltern werden ist vielleicht so ein transformativer Moment, da kann ich jetzt hier sitzen und für mich ist das ein großes Thema, weil ich mich das auch immer wieder frage, so, weißt du, ich hätte auch immer gedacht, dass ich Kinder haben will und irgendwie denke ich das auch noch, aber es gibt auch Anteile in meinem Kopf, die denken, boah, jetzt hast du dir hier eine kleine Wohnung eingerichtet, die Wände weiß gestrichen, deine Möbel aufgestellt und jetzt wäre das so, als würdest du hier drin so eine Weco-Feuerwerksbatterie starten in meinem Leben jetzt, wenn ich Kinder bekommen würde. Ich müsste ja ganz viel verändern und würde mich vielleicht auch so sehr verändern, obwohl eigentlich gerade alles läuft. Und dann frage ich mich manchmal diese transformative Entscheidung, traue ich mich das? Und das Schönste fand ich eigentlich, dass diese Philosophin als Fazit hatte, da du das jetzt nicht wissen kannst, weil du wirst danach ein anderer sein, wie es dir damit geht und deswegen ist es ganz schwierig ist für dich, jetzt so eine rationale Entscheidung zu treffen, frag dich nicht, will ich Kinder haben, weil du wirst ein anderer Mensch sein, wenn du sie hast. Und das kann man auch für andere Bereiche sagen. Will ich auswandern? Vielleicht für manche will ich den Job wechseln? Will ich mich trennen? Es gibt ja viele so große Entscheidungen, sondern sie sagte, will ich wissen, wie das ist, Vater zu sein? Oder, und da sagte sie ganz bewusst, das ist auch eine transformative Entscheidung, will ich das nicht wissen und entscheide mich bewusst, ein Leben ohne Kinder zu führen, dann geht ja auch, könnte man zwar sagen, es geht was weiter, aber du wirst dann halt erfahren, wie das ist, ein Leben ohne Kinder zu haben, was der andere nicht erfährt.
Mhm.
Und das fand ich einen super spannenden Gedanken, wo ich aber auch gemerkt habe, das macht's nicht unbedingt leichter.
Ja.
Es nimmt einem vielleicht so ein bisschen diese Angst davor, weil ich dann für mich, wenn ich das so wie zwei Waagschalen mir vorstelle, gedacht habe, ich würde schon lieber rausfinden, wie es ist, Kinder zu haben, als nicht.
Ja, also ich verstehe voll den Gedanken dahinter. Ich glaube aber, dass diese Fragestellung fast genauso kompliziert sein kann, oder? Deswegen versuche ich in solchen Momenten immer zu überlegen, wenn ich jetzt 90 bin und nicht mehr die Möglichkeit dazu habe und auf dieses Thema zurückblicke, würde ich es bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Das hilft mir manchmal irgendwie, weil das so... Oder kennst du, ich habe es noch nie gemacht, aber es gibt auch diese viralen Videos, die zeigen, wenn du vor einer schweren Entscheidung stehst, sollst du die Auswahlmöglichkeiten auf einen Zettel schreiben und ziehen und dein spontaner Impuls darauf, was du gezogen hast, ist eigentlich die Antwort.
Ja, so. Ja. Also will ich das jetzt oder nicht?
Ja,
oder
ja.
So eine Münze werfen. Ja, kenne ich auch. Meine ich auch schon mal gemacht zu haben, aber irgendwie diese großen Entscheidungen zu treffen, so ganz so einfach. Ist es ja irgendwie...
Also ich kann dir auf jeden Fall aus Sicht einer Mama sagen, es wird für ein Kind oder für Kinder niemals der richtige Zeitpunkt da sein.
Davon der Idee habe ich auch schon befreit.
Ja.
Und ich glaube auch, man darf auf keinen Fall so verkopft da dran gehen und das so alles so denken, jetzt plane ich das durch und dann...
Kannst du ja auch gar nicht.
Genau, ich denke auch so, ich muss auch beruflich viel schon jetzt, wir müssen jetzt überlegen, wo, in welchen Städten die nächste Tour ist und wann ich die nächsten Drehs habe und alles auch so 2-3 Jahre im Voraus.
Mhm.
Und dann dachte ich auch eher so, es würde für mich dann eher darum gehen, genau wie du sagst, plan dich nicht dazu zugrunde.
Ja.
Das ist ja Quatsch.
Ja.
Ja, mach's irgendwie einfach. Wahrscheinlich sagt man jetzt so. Ich finde das irgendwie so heftig, dass man zu jeder verdammten Mikrowelle vom Mediamarkt irgendwie so ein dickes Buch als Anleitung bekommt und beim Kind, viel Spaß dann.
Können ja, aber ich finde es wirklich, wirklich voll krass. Ich finde, soll ich dir was sagen? Ich habe geheiratet, ich habe mich scheiden lassen und nach meiner Scheidung habe ich gedacht, eigentlich müsste es verpflichtend für jeden Bürger, bevor der sich entscheidet, zu heiraten, eine Crashkurs geben, was das alles bedeutet, auch so alleine so diese ganze Bürokratie und so, ne?
Ach so.
Wenn du keinen Peil davon hast, was da alles drin steckt,
ja.
Das ist so verrückt.
Ja.
Steuerrecht, dann nachher, wenn es wirklich zu einer Scheidung kommt, ganzes, also das ist ja so verrückt, wirklich.
Ich dachte jetzt, du kommst mit, wie Liebe funktioniert, dass man die Beziehung hat, du hast Steuerrecht.
Nee, also, ja, das ist
sagt
ja
nur einem
ein
keiner,
Part
wo man
davon.
Den besten Anwalt findet. Alle erwarten so, jetzt kommt Bibi mit der romantischen Perspektive auf die Liebe. Okay, ja, so pragmatisch habe ich da noch nie drüber nachgedacht.
Also durch die Scheidung bin ich so pragmatischer dran gegangen und dachte mir einfach so, das ist schon crazy einfach. Aber ich finde, es gibt ganz, ganz, ganz viele wichtige Themen, die man einfach niemals lernt. Und in Deutschland gilt ja, Unwissen schützt vor Strafe nicht. Und das finde ich so krass, oder?
Ich weiß, dass du ganz viel liest und glaube ich auch die großen Klassiker liest und Goethes Wahlverwandtschaften, falls du das noch nicht gelesen hast, dringende Empfehlung. Darin schlägt Goethe nämlich vor, das war ja dann vor rund 200 Jahren, meine ich jetzt, hoffe, ich mache mich jetzt hier nicht lächerlich, aber doch. Und da sagt der in diesem Buch, wie wäre es, dass es, der lässt so einen Dialog stattfinden, wo die sich von den Franzosen abgucken, dass man doch einfach nur heiratet für 5 Jahre. Und nach diesen 5 Jahren wird man automatisch geschieden, außer man sagt, nee, es soll weitergehen. Und das fand ich irgendwie eine geile Idee. Und
aber wie kam er da drauf?
Ja, das war tatsächlich so eine Überlegung wohl in Frankreich, dass man sich da nach der Französischen Revolution hat sich so viel verändert und irgendwie auch diese Gesetze zur Ehe und sowas wurden hinterfragt und es wurde vielmehr so das Bürgerliche und wie halt die Menschen ihr Leben gestalten wollen, auch in den Vordergrund gerückt. Und diese These zu sagen, hey, so, du küsst dann vielleicht irgendwie ein Kind und das ist so aus dem Gröbsten raus und dann muss man gucken, will man denn wirklich noch zusammenbleiben oder sagt man jetzt, nur jetzt gehen wir getrennte Wege. Ich fand das einen sehr charmanten Gedanken.
Ich find's, weißt du, warum ich das so geil finde? Weil du dich dann bewusst dafür entscheiden musst.
Ja.
Du musst dich nicht mehr dagegen bewusst entscheiden, sondern dafür. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger.
Und das können wir ja einfach alle 5 Jahre wieder machen. So, dass wenn du dann irgendwann Silberhochzeit hast, du sagst, ja, jetzt haben wir uns halt immer und immer wieder dafür entschieden.
Es ist schon echt schön. Eigentlich sollte das, oder ich in meiner Partnerschaft, wir sagen uns das ganz oft, dass unsere Beziehung jeden Tag eine bewusste Entscheidung füreinander ist. Und wenn man das mal nicht macht über einen längeren Zeitraum, weil viel los ist oder so, dann merkt man das direkt.
Und er bleibt wahrscheinlich auch mit dir zusammen, weil er Schiss hat, weil er genau weiß, du kennst jetzt die besten Scheidungsanwälte und hast den geilsten Ehevertrag der Welt. Nee, aber ich glaube wirklich auch bei Liebe, das ist so ein richtiges, das hat mich auch immer als aus so einer psychologischen Sicht fasziniert, dass das so ein richtiges, das wäre so richtig dumm umgehen mit Liebe.
Ja.
Weil alle unsere Liebesgeschichten, jeder Disney-Film, jedes Musical, jede Netflix-Serie, die enden mit dem Anfang. So Jasmin und Aladdin, die müssen irgendwie gegen die Bösewichte kämpfen und gegen die Schwierigkeiten. Und wenn die das geschafft haben, dann gibt es diesen ersten Kuss, die sitzen auf diesem fliegenden Teppich in den Sonnenuntergang, patz, ist der Film vorbei.
Mhm.
Und dann kommt dieses Disney-Logo und das Feuerwerk und das war's. Und eigentlich fängt ja jetzt erst Liebe und Beziehung und auch vielleicht Arbeit an der Liebe fängt irgendwie an, aber keiner hat Bock dran zu bleiben, bis Vater Aladdin da irgendwie, keine Ahnung, nur noch zum Fußball geht und Jasmin mit dem Genie fremd und du sitzt da und denkst dir, ey, wieso, wie, das will ich doch eigentlich wissen, wie das funktioniert, aber es ist nicht unsere Vorstellung von Romantik und ich finde oft, dass dieser Liebesbegriff auch so dieses Korsett mit dem, bis dass der Tod uns scheidet, sich dieses Versprechen zu geben, ist ja so ein bisschen der Versuch, das Gefühl von toll und am Anfang ist ja das Knistern und da sind die Schmetterlinge im Bauch und das ist alles mega, wie in so einer Konserve festzuhalten und keiner sagt dir, das ist eigentlich physiologisch, psychologisch unmöglich, wir bräuchten andere Geschichten über Liebe, wie die auf der Langstrecke halten kann.
Ja.
So.
Ist doch eine schöne Idee, kannst du eine Schule der Liebe eröffnen?
Oh Gott, weiß ich nicht, ob ich da der Geeignete für wäre. Ich kann die Wissenschaft in der Schule der Liebe erzählen und du mit deinem Freund, ihr macht dann die Kurse.
Ja, das finde ich
die
super.
Die praktischen Kurse.
Ja.
Mit Breathwork und
Meditation
und Liebesernährung oder so.
Liebesernährung ist auch geil, ja.
Ja, aber das ist was, wo ich schon oft ein bisschen fassungslos vorstand. So. Jetzt, aber wenn du eine Scheidung schon durchgemacht hast, dann war das. Dann kennst du ja die Aufs und Abs der Liebe wahrscheinlich. Oder würdest du sagen, nee, da war vorher eh keine Liebe?
Also natürlich war da Liebe, klar. Doch, ich würde sagen, ich kenne viele Auf und Abs der Liebe. Wobei, also ich bin jetzt erst in der zweiten Beziehung meines Lebens, ne?
Ach, echt?
Ja, ja.
Ach, wie lange warst du davor zusammen? Viele Jahre dann.
13 Jahre.
13 Jahre?
Ja.
Ich war noch nie 13 Jahre in einer Beziehung.
Ja. Und ich habe bis auf meinen Partner, mit meinem Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, hatte ich noch nie Dates vorher. Ich war noch nie Single und habe gedatet. Kannst du dir das vorstellen? Das ist crazy, oder?
Schon ein bisschen.
Ja.
Aber da warte mal, ganz kurz, um das zeitlich einzuordnen. Wie alt warst du denn, als ihr zusammengekommen seid damals mit dem?
Gerade 16.
Gerade 16. Da wart ihr 13 Jahre zusammen, dann warst du 29.
Mhm.
Ah, okay. So, also das heißt, die Zeit, wo viele anfangen, so die ersten Erfahrungen zu machen, wie Studium warst du dann auch und da warst du immer in einer Beziehung.
Mhm.
Immer mit demselben. Mhm. Da bist du ja schon eine treue Seele.
Krass.
Hast du auch noch so eine web.de-Adresse?
Ja.
Das sind für mich immer die treuesten Menschen der Welt, die 2025 noch at Hotmail oder sowas haben.
Lustig, dass du das jetzt fragst.
Wirklich?
Ja, ich schwöre dir.
Okay. Sehr, sehr gut. Ja, da gibt es auch einen psychologischen Begriff, der heißt Status Quo. Bias.
Okay.
Die Menschen verharren im Status Quo. Ganz viele Leute, also Versicherungen leben davon, ja. Handyverträge, web.de. Die Menschen leben davon, dass die Menschen die Sachen einfach lassen, wie sie sind.
Ja, aber ich bin schon nicht so naiv und denke nicht drüber nach. Ich gucke schon immer. Also ja, ich denke, also warum soll ich denn mir eine andere E-Mail-Adresse machen? Die ist doch super. Die funktioniert doch.
Okay, aber du sagst, du guckst schon. Also gab es denn in diesen 13 Jahren dann Momente, wo du gezweifelt hast, wo du gedacht hattest, boah, weiß ich nicht, auch 13 Jahre ist ja schon eine Zeit. Ich kenne also alle Übersichtsarbeiten, so heißt das immer in der Wissenschaft, die sich Liebe auf der Langstrecke angucken, sagen eigentlich, das geht bergab. Sexuelle Anziehung, Beziehungszufriedenheit, also viele solcher Parameter gehen im Laufe der Zeit runter. Nicht für alle und man kann was dagegen tun, aber 13 Jahre ist eine lange Zeit. Hattest du dann irgendwie mal Momente, jetzt gerade wenn so ein Studium anfängt, wo du vielleicht gedacht hast, bei der Mailadresse bleibst du treu, aber mal links und rechts zu gucken?
Nee.
Gar nicht?
Ich glaube, ich bin wirklich der treueste Mensch, den man sich vorstellt, der ehrlichste und treueste Mensch, den man sich vorstellen kann.
Mega.
Ja.
Mega.
Mhm.
Ich finde das, ja, schön.
Finde ich auch schön.
Ja, nee, vor allem, weil das wenn man es nicht so macht, kann ja viel, viel Schmerz hinterlassen.
Das stimmt.
Okay, das heißt 13 Jahre, wow. Und dann jetzt mit deinem, ihr seid nicht verheiratet, neuen Freund.
Mhm.
Bist dann aber auch schon einige Zeit jetzt wieder zusammen.
Ja, ist 3,5 Jahre.
3,5 Jahre.
Ja. Ist ja für mich kurz.
Das ist eine Kurzzeitbeziehung.
Genau.
Wir kennen uns seit gestern. Okay. Ja, schön.
Nee, fühlt sich aber länger an. Ist,
ja?
Ja, voll verrückt irgendwie, was wir alles miteinander erlebt haben in so kurzer Zeit. Schon, ja.
War das, du hast es letztes Mal am Ende beschrieben, aber ich habe direkt gesagt, boah, das interessiert mich total, wenn du das teilen möchtest.
Mhm.
Du hast angeschnitten Psychiatrie, mindestens Psychotherapie auch.
Ja, also psychologische Betreuung habe ich jahrelang gehabt, jetzt sehr unregelmäßig nur noch, eher in Form von einem Coaching.
Okay.
Und bin aber auch jetzt ein paar Mal bei einem Psychiater gewesen. Also erstmal die erste Betreuung, die ich gemacht habe, war eigentlich sofort, nachdem ich mich damals getrennt habe und auch meinen Beruf auf Pause erstmal gesetzt habe, wurde mir von einem Bekannten damals empfohlen und ich habe ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht und habe mir, ja, okay, rufe ich da halt mal an. Und haben mir es schon sehr gut getan, einfach in so einer krassen Zeit einfach eine Betreuung zu haben, die Dinge mit mir aufarbeitet. Und finde wirklich, dass das ein Thema sein sollte. Nicht so ein Tabuthema, sondern einfach, also ich glaube, jeder Mensch wäre mit sowas gut aufgehoben. Egal, also weißt du, jeder hat Sachen, die er mit sich rumträgt, nicht verarbeitet hat, egal wie klein die für einen wirken. Ich glaube, das tut jedem gut. Und ich finde das so traurig, dass es oft ein Tabuthema ist, wo man sich nicht traut, drüber zu sprechen oder wo Leute sich vielleicht für schämen oder was auch immer. Also aus meiner Sicht hat das irgendwie nur positive Aspekte, sich über solche Stellen Hilfe zu holen. Mir hat das wahnsinnig gut getan. Hab so viel über mich und mein Leben, meine Entscheidung, meine Vergangenheit, alles gelernt. Und ich bin so dankbar, dass ich einfach den Mut auch hatte, damals das direkt zu machen und das auch so lange gemacht habe.
Und das war dann mit einer Psychotherapeutin, oder?
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Und ja. Das heißt, du bist hingegangen. Weißt du noch das erste Mal, was du gesagt hast? Weil ich höre oft von Befreundeten.
Ja.
Ich habe in meinem Umfeld viele Leute, die Psychotherapieausbildung machen oder schon fertig sind und die berichten mir dann oft, dass sie sagen, wenn jemand zum ersten Mal kommt, warum sind sie hier?
Ja, ich glaube, so ähnlich war das auch. Also das erste Mal war ein Gespräch, erstmal am Telefon, nicht persönlich. Und ja, da ging es einfach erstmal darum zu klären, was los ist, warum ich anrufe und so.
Und was hast du gesagt?
Ja, ich habe mich nach 13 Jahren von meinem Mann getrennt. Und dann ging es darum erstmal.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja, es hat also, ja, es war immer so, Therapie/Coaching. Also es war schon, es ging darum, natürlich alles aufzuarbeiten, zu verarbeiten richtig, aber auch einen Weg nach vorne zu finden. Das war mir schon voll wichtig, diese Ausrichtung von Anfang an zu haben.
Also hast keine Diagnose bekommen oder hast kein psychisches Störungsbild?
Nee. Ja. Nee, das nicht. Genau, und dann bin ich jetzt zu einem Psychiater vor kurzem gegangen und hatte da jetzt ein paar Stunden Sitzungen, weil ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas in mir und ich muss mit jemandem drüber sprechen.
Woran festgemacht, dieses Gefühl?
Ich habe mich sehr oft nicht verstanden gefühlt und bin immer wieder an die gleichen Situationen gestoßen, wo ich gesagt habe, auch wenn mir jeder sagt, das ist so und so, ich empfinde das ganz anders. Und ich glaube, also meine Aussage war immer, mein Kopf funktioniert anders. Ich spüre das. Auch wenn das niemand begreift und niemand versteht, aber mein Kopf funktioniert anders. Und irgendwann ist dieses Gefühl so stark in mir gewachsen, wahrscheinlich auch einfach durch Situationen, dass ich immer wieder an Situationen gestoßen bin, wo ich so oft das Gefühl hatte, das kann doch nicht sein, ich bin einfach anders. Und ich konnte mich nie mitteilen, weil ich das Gefühl hatte, dass die anderen Menschen mich nicht verstehen. So, weil deren Welt in dem Moment anders ist.
Hast du eine Situation vor Augen, wo du das noch so richtig krass gemerkt hast?
Also ja, es ging sehr oft ums Thema Vergessen zum Beispiel. Ich hatte sehr viele Momente, wo es mir so wichtig war und ich habe es vergessen. Und das war auch damals in der Vergangenheit mit verschiedenen Menschen, die mir sehr nah in meinem Leben standen, oft ein Punkt, wo Leute mir gesagt haben, ey, dann war es dir halt einfach nicht wichtig, sowas kann man nicht vergessen. Und ich da wirklich unter Tränen stand und gesagt habe, nein, das ist mir so wichtig, ich weiß nicht, warum ich es vergessen habe. So. Und ich dachte mein Leben lang wirklich, ich bin einfach dumm. Ich bin einfach dumm, ich bin vergesslich, ich habe es nicht drauf. Ich habe, ich konnte mir einfach selbst gar nicht mehr vertrauen. Und dann wirklich habe ich mich sehr viel mit dem Thema ADHS auseinandergesetzt. Und plötzlich hat mein Leben Sinn gemacht. So, das war wirklich krass. Und dann bin ich eben nach langem Hin und Her überlegen, nach sehr viel Selbstrecherche und so, bin ich dann zum Psychiater gegangen und habe mit ihm drüber gesprochen. Und dann kam auch sehr schnell raus, dass ich hochgradig ADHS habe. Habe ich übrigens noch nie irgendwo gesagt.
Ja.
Ja. Ja, und das ist auch relativ neu in meinem Leben, das Thema.
Die Diagnose ist neu.
Genau, super lang, aber die Diagnose ist sehr neu und ist schon erleichternd, weil ich mir denke, jetzt macht so viel Sinn und ich kann jetzt viel liebevoller mit mir umgehen und viel besser mit Situationen umgehen, gerade auch so auf Emotionen regulieren und so impulsiv sein mit Emotionen und so, macht einfach viel Sinn jetzt, aber es ist auch irgendwie echt ein schweres Thema.
Ja?
Ja, schon.
Was ist das Schwere daran?
Das Schwere ist für mich, ich will immer alles begreifen und verstehen und es ist schon ein sehr komplexes Thema und ich fühle mich so ein bisschen alleine irgendwie in all diesen Informationen und Leute, die es ja nicht haben, also zum Beispiel mein Partner, der versucht sich mega anzustrengen, auf mich einzugehen, Sachen zu erkennen, mir anders Hilfestellung zu geben im Alltag und so. Aber er kann mir eigentlich dabei nicht helfen, besser damit zu leben, weil er gar, also...
Er kennt die Erfahrungswelt nicht.
Ja, genau.
Und was ist für dich das größte Leid daran?
Ich glaube, eine große Sache, die wirklich schwierig für mich ist, ist, dass ich oft nicht das hinbekomme, was ich mir so sehr wünsche.
Mhm.
Weil ich dann zum Beispiel einfach es nicht mehr im Kopf habe oder so. Und ich immer wieder an die Situation komme, wo ich das Gefühl habe, dass ich versagt habe wieder. So, das ist so tief in mir drin. Dieses Gefühl von, du schaffst es eh nicht oder jetzt hast du wieder versagt und so.
Okay.
jetzt kann ich da anders drauf blicken, weil ich weiß, okay, mein Gehirn funktioniert einfach anders. Und es liegt nicht daran, dass ich doof bin, sondern mein Gehirn verarbeitet Dinge einfach anders und ich kann versuchen, ne, liebevoller jetzt mit mir in solchen Situationen zu sein. Das ist schon sehr schwierig. Und ich bin ultraschnell gestresst und überreizt. Und das macht mir meinen Alltag oft auch schwer. Also ich bin sowieso sehr sensibel und sehr emotional, auch sehr ehrlich mit meinen Emotionen. Und das ist schon auch manchmal anstrengend. Wahrscheinlich für die Leute um mich herum anstrengender als für mich selbst, aber natürlich für mich auch anstrengend. Stress ist schon ein sehr, sehr großer Faktor in meinem Leben auch.
Würdest du sagen, danke, Diagnose?
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Ja, das war was, was für mich, der keine Diagnose hat, in diesen psychischen Bereichen, was, wo ich in den letzten Jahren immer wieder das wichtig fand zu verstehen, wenn ich mit Betroffenen von ganz verschiedenen Themen, ne, Panikattacken, Essstörungen, Depressionen und so weiter, bipolare Störung, Schizophrenie, ADHS, gesprochen habe, dass das sehr eindrücklich war zu hören, das ist, ich denke an jemanden mit Schizophrenie, ein absoluter Höllenritt. Es ist eine tierische Belastung. Ich denke an Leute, die mir erzählt haben, sie waren kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Und die dann gesagt haben, und so schlimm das ist, meine Diagnose, so froh war ich zu hören von einem Profi, was mit mir ist.
Ja. Also für
das ist wahrscheinlich auch als Außenstehender schwieriger nachzuvollziehen.
Ja.
Wobei ich natürlich mir vorstellen kann, dass sie, wie Menschen, wenn ich jetzt irgendwas hätte, was ich nicht einsortieren kann, wenn ich das Gefühl hätte, ich ecke immer an, wenn ich das Gefühl habe, boah, mein Leben kann ich nicht so gestalten, wie ich das möchte und ich habe vielleicht Sozialschwierigkeiten, was auch immer da alles zugehören kann, dass man dann beruhigt ist, erleichtert ist, wenn man hört, was es ist, das finde ich, kann man sich schon versuchen vorzustellen.
Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja, also bei mir war es auf jeden Fall so, weil ich wirklich jahrelang immer wieder bei gewissen Punkten da stand und dachte mir, es kann doch nicht sein. Also es kann doch einfach nicht sein, dass ich jetzt wieder in der Situation bin, dass keiner mir Verständnis zeigt, dass mich niemand versteht. Ich habe mich so oft anders gefühlt und ich beschäftige mich einfach so sehr gerade mit all diesen Themen, auch Autismus zum Beispiel. Wir haben dann auch einen Autismus-Spektrum-Test und Diagnose und so gemacht. Da hatte ich quasi so, das ist so ein Punktetest, an dem man das am Ende festmacht. Und ich meine, ab 64 Punkten bist du offiziell autistisch und ich lag irgendwie 3 Punkte drunter oder so. Also sehr viele Sachen aus dem Autismusbereich habe ich auch und ich merke das auch. Also und jetzt fühle ich mich nicht mehr komisch und anders und habe dafür keine Erklärung, sondern ich denke mir, ja, das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ich völlig gestresst bin, wenn mein Freund jetzt Reis kocht, obwohl ich mir seit heute Morgen gedacht habe, es gibt Nudeln. So, dann bricht meine Welt kurz zusammen. Ja. Also, oder wir gehen spazieren und ich denke mir, okay, wir brauchen eigentlich nichts außer einen Schlüssel und ein Handy. Dann nehme ich meine kleine Handtasche mit. Auf einmal kommt der an mit einem riesen Rucksack und ich denke mir, es geht nicht. Der kann nicht mit diesem Rucksack jetzt dieses Haus verlassen. Und dann bin ich so, dann, ja.
Ah ja, okay. Das ist schon. Und gab es mal den Moment, wo du gedacht hattest, ja gut, Bianca, jetzt stell dich aber auch nicht so an. Jeder hat so seine Probleme und sowas gehört auch zum Leben, dass man da mal, keine Ahnung, gestresst ist, weil jetzt der eine was kocht, was man sich nicht vorgestellt hat?
Ich habe ja, bis ich vor kurzem das erfahren habe, immer gedacht, alle, also das wäre für alle das Leben so. Ich dachte, das ist ja ganz normal und ich dachte einfach, ich bin überempfindlich, ich komme einfach nicht damit zurecht, ich bin zu schwach, ich bin zu dumm, ich krieg's halt einfach nicht hin. Ich habe ja alles auf mich bezogen. Und natürlich habe ich dann diese Gedanken gehabt, so jetzt stell dich doch nicht so an, als ob du
falsch,
der Einzige,
ne,
bist, der es nicht hinbekommt.
Ja, das finde ich erstmal sehr schön, dass du das so teilst, weil ich auch das Gefühl habe, es ist nach wie vor so, dass es ein Tabuthema ist, was aufbricht an vielen Stellen. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, als ich vor, weiß ich nicht, 3 Jahren mit einem befreundeten Psychiater gesprochen habe und gesagt habe, hör mal, weil ich viele amerikanische Forschungsliteratur mir angucke, weil viel Forschung einfach in den USA oder zumindest international stattfindet. Und dort so langsam aufkam, wir müssen anfangen aufzupassen, dass es nicht kippt mit dem, hey, jetzt ist eine Angststörung plötzlich irgendwie edgy oder jetzt ist das irgendwie besonders, wenn man eine Depression hat, weil man dann jetzt von den kreativen Künstlern gehört oder jetzt hat jeder ADHS. Und habe ihm gesagt, ich sehe, dass das dort berichtet wird. Wie stehst du dazu? Und der leitete lange Jahre eine Klinik und hat unglaublich viel praktische Erfahrung und sagte, Leon, an dem Punkt sind wir hier in Deutschland noch lange nicht. Es ist immer noch so, dass sich ganz viele Leute schämen und ganz viele Leute Vorbehalt haben. Und jetzt ein paar Jahre später habe ich auch immer noch das Gefühl, obwohl ich schon glaube, dass es ein Thema sein wird, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und vielleicht ist man da jetzt gerade noch so ein bisschen einen Schritt voraus, wenn man schon sagt, oh, Vorsicht, wir dürfen es auch nicht übertreiben. Aber ich glaube, dass es eine Gratwanderung sein wird aus, hey, wenn du mal 3 Tage lang keinen Bock hast, zur Schule zu gehen, ist das aber auch noch nicht eine Depression.
Ja, ja.
Und nur weil jetzt alle auf TikTok zu ADHS rumtanzen, heißt das nicht, dass wenn du 3-mal deinen Schlüssel verlierst oder heute keinen Bock hast, mit dem Rucksack aus dem Haus zu gehen, dass du jetzt zwingend ADHS hast. Ja. Und deine Chefin hat auch keine narzisstische Persönlichkeitsstörung, nur weil die dich manchmal nervt. Und ihr habt jetzt übrigens auch nicht alle, weiß ich nicht, Autismus oder sowas. Ja. Und gleichzeitig, wenn man das ausspricht, finde ich, muss man trotzdem immer hinten dran ein paar Fakten hängen. Und das ist für mich in der Wissenschaftskommunikation, die ich mache, so wichtig, dass man auch sagt, hey Leute, statistisch gesehen erfüllt etwas mehr als jeder 4. Erwachsene, Millionen in Deutschland, jedes Jahr die Kriterien einer psychischen Störung.
Mhm.
Und jeder 4. Und von denen holt sich aber nur rund jeder 5. professionelle Hilfe.
Mhm.
Und jetzt haben wir schon die Situation, dass die Menschen im Schnitt in Deutschland 20 Wochen auf einen Therapieplatz warten. Das sind Menschen mit Angststörung, das sind Menschen mit Suchterkrankungen, das sind aber auch Leute mit Schizophrenie, mit Depressionen, mit Essstörungen. Das sind potenziell, das wird oft vergessen, tödliche Krankheiten.
Ja, voll.
Und denen sagen wir, hey, pass mal auf, 2-mal im Jahr zum Zahnarzt, nur um gucken zu lassen, das bezahlt unser Gesundheitssystem.
Ja.
Aber mit solchen Sachen lassen wir dich 20 Wochen warten.
Ja.
In ländlichen Räumen, in Ballungsgebieten, vor allem im Ruhrgebiet zum Beispiel, auch oft noch viel länger. Da sitze ich dann da und frage mich, was ist das für ein gnadenloser Umgang, den wir mit uns fahren, wenn wir gleichzeitig, da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen, auf der anderen Seite die Ansprüche hochschrauben, auf so vielen Ebenen funktionieren müssen, auf so vielen Ebenen perfekt sein müssen. Das ist für mich ein Riesenthema, weil ich mich ja so viel mit Perfektionismus und Druck beschäftigt habe in den letzten Jahren und halt das Gefühl habe, da brauchen wir einen anderen Umgang. Also weißt du, was ich meine? Wir müssen
also
irgendwie diese Gratwanderung auch als Gesellschaft diskutieren, weil es ist nicht alles eine psychische Störung. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das jetzt immer wieder sagen und behaupten und Selbstdiagnosen mit irgendwelchen komischen TikTok-Coaches machen, dann werden noch weniger Therapieplätze da sein, weil Leute da irgendwie alles jetzt in die Waagschale schmeißen und irgendwie sowas, was vielleicht eine normale Schwierigkeit ist, wie ich bin mal nicht gut drauf und das ist jetzt gerade mal hart und ich habe mal meinen Schlüssel vergessen, das gehört zum Leben. Das habe ich auch wenn ich keine Diagnose habe. Weißt du, was ich meine?
Voll, aber das ist ja wirklich ein Punkt, der eigentlich woanders anfangen müsste und zwar, wie sind wir hier überhaupt aufgestellt in diesem Land? In der letzten Folge hatten wir auch drüber gesprochen, hier mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit und so weiter, trennen, zusammenfassen, wie das alles zusammengehört und so. Und ich habe ja gerade eben auch gesagt, ich bin der Meinung, jeder sollte eigentlich die Möglichkeit und den Zugang dazu haben, sich sowas mal anzugucken, sich psychologisch irgendwie mal beraten, begleiten zu lassen, Coaching, was auch immer. Gerade in der Gesellschaft und in der Welt, wie wir leben, was von uns abverlangt wird, was wir selber von uns abverlangen, woher kommt das denn, dass jeder 4. psychische Erkrankung irgendwie hat, ne? Und da müsste man eigentlich das ganze System dahinter mal hinterfragen und vor allem schauen, wie man es umstrukturieren kann. Ich finde es auch, also ich finde es katastrophal, da habe ich auch schon so oft drüber gesprochen mit Bekannten, dass es das nicht als Schulfach gibt. Mentale Gesundheit oder sowas, weißt du? Wir sind ja völlig unaufgeklärt in diesem Bereich. Und ich finde das wirklich krass.
Vielleicht sehen wir das dann ein bisschen unterschiedlich, muss ich jetzt sagen. Einmal, ich höre oft die Forderung, jeder sollte mal Therapie machen. Da sage ich ganz klar nein. Weil nicht jeder braucht zum Beispiel auch Krankengymnastik, weil nicht jeder Rückenprobleme hat. Und wenn wir das fordern, dann müssen wir gleichzeitig sagen, wer kann das bezahlen? Und dann müssten wir als Gesellschaft sagen, okay, dafür brauchen wir Geld. Und dann müsste man den Menschen sagen, die jetzt eh schon alle da sitzen und zum Teil Klimmzüge am Brotkasten machen und einfach in Geldnot sind, wir brauchen nochmal mehr Geld für Therapieplätze zum Beispiel. Und da muss man auch einmal dazu sagen, es gehört nämlich auch zur Wahrheit, ich bin genau bei dir, dass wir ganz viel an unserem System kritisieren müssen, aber dass wir Psychotherapie als Krankenkassenleistung überhaupt haben, das ist auf der Welt schon was Besonderes. Dass wir das in diesem Ausmaß haben, ist auch ganz besonders. Mhm. Das heißt, man kann jetzt nicht als Ausrede nutzen, ja, aber in irgendeinem anderen Land ist es noch viel schlimmer, finde ich. Nur trotzdem muss man sich das mal bewusst machen, dass schon viel getan wird. Und es gibt mittlerweile auch Diskussionen, Thema Schulfach in der Psychologie, wo Forschende sagen, hey, guck mal, wir haben in England jetzt so ein Awareness-Training gemacht und dann geht's um psychische Probleme und guck doch mal genauer hin und hinterfrag mal. Und wir sehen nachher plötzlich bei denen, wo wir dieses Training machen, denen geht's schlechter als die, wo wir das nicht gemacht haben. Das bedeutet, auch da muss man, finde ich, aufpassen, wenn wir jetzt anfangen, Begriffe wie, hey, Angststörung, mein Opa wird das nicht gekannt haben und als mein Vater in der Schule war, wird das auch kaum jemand besprochen haben. Das heißt nicht, dass es das da nicht gab und das heißt nicht, dass da ganz viel mit Alkohol und Wegdrücken und kümmert man sich nicht drum, und man muss doch in Deutschland hart sein wie Kruppschall, diese furchtbaren Sätze, die es noch in den dunklen Zeiten gab, dass das was Gutes ist. Das will ich gar nicht sagen, ganz im Gegenteil, ich finde es top und wichtig, dass jetzt gerade auch vielleicht eine jüngere Generation heute sagt, Leute, hingucken, das angehen, drüber sprechen, sich öffnen, das muss möglich sein. Und das glaube ich auch, dass das ein Pluspunkt für eine Gesellschaft ist, ein ganz großer. Und trotzdem sehe ich eine Gratwanderung und möchte ein bisschen zumindest davor warnen, dass nicht alles ein psychisches Problem ist. Und dass, wenn wir diese Message zu sehr mit der breiten Brust rausballern, hinterfrage, guck nach, geh zu dem Coaching, mach die Psychotherapieausbildung, mach Psychologie als Schulfach oder was hast du vorgeschlagen, mentale Gesundheit. Das klingt erstmal alles total plausibel, aber ich glaube, dass es trotzdem einen Trade-off gibt zwischen, wo fängt man dann irgendwann an, zu sensibel, also oder nicht zu sensibel, sondern weißt du, so zu überreagieren.
Mhm, verstehe ich voll. Ich meinte das gar nicht im Hinblick drauf, dass wir ein Schulfach brauchen, wo wir jetzt über alle psychischen Störungen aufklären, sondern vielmehr darüber reden, wie können wir uns mental denn gesund halten? Also eher um die positiven Sachen zu benennen, weil ich glaube, das ist was, was viele Leute, also zum Beispiel wirklich einfach das Thema Ernährung, dass darüber nicht aufgeklärt wird, das hat ja so viele körperliche, aber auch psychische Folgen oder kann es haben. Und ich rede eher von solchen Sachen, dass wir eher präventiv darüber aufgeklärt werden, was uns gut tut. Ja. So, ich glaube, das wäre voll wichtig, damit wir einfach uns von innen heraus und von jung heraus stärken, dass jeder weiß, wie er denn auf sich zu achten hat, um da zum Beispiel gegenzuwirken, dass am Ende vielleicht nicht jeder Vierte eine psychische Krankheit hat.
Da bin ich sofort dabei, so eine Psychohygiene zu lernen. Ne?
Genau.
Hey, Ernährung, so aber auch Schlaf, deine Bewegung, deine Sozialkontakte. Wie geht eigentlich Sozialkontakt?
Ja.
Sexualität ist nicht wie im Porno dargestellt, zumindest oft. Ernährung heißt nicht, sich in Snickers in der Pause reinzubringen. Da wäre ich sofort dabei. Und dann hätte ich noch einen weiteren Vorschlag. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich habe bei der Alles Perfekt-Tour eine Stelle, wo ich sage immer den Leuten dann, guck mal, ihr kommt ja alle zusammen. Und ich, wenn die Show startet, sage ich dann auch, ey, wir machen uns heute einen richtig schönen Abend. Ne? Das ist jetzt keine düstere Gruppentherapie, sondern wir werden viel lachen. Ja. Es gibt auch viel so kleine Publikumsinteraktion, wenn man möchte. Und ich mache einfach eine fette Show, aber ich sage den Leuten auch, ey, ich mache Wissenschaftskommunikation. Das heißt, ich bin froh, dass hier, und das sage ich dann, weil so viel auf der Wissenschaft rumgetrampelt wird, weil es so viele Trumps und alternative Fakten und Aluhüte da draußen gibt, dass ich sage, guck mal, dass ihr hier seid, das macht mir Hoffnung. Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, dass in so einem Abend, wie ich den mache, es um diepe Themen gehen muss und auch um Themen, wo man vielleicht sagt, boah, das habe ich so noch nicht gesehen. Und da gibt es einen Punkt, den ich den Leuten dann auf der Bühne erzähle, ich fasse es jetzt mal ein bisschen kürzer zusammen. Wie geht gutes Leben? Das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast. Also was können wir vielleicht auch lernen an Psychohygiene? Da wissen wir schon lange in der Psychologie, dass Happiness ein wichtiger Punkt ist, also sich glücklich und zufrieden fühlen. Und der zweite große Hebel ist Purpose. Also ich habe ein Gefühl von Sinn. Was ich hier mache, macht Sinn. Keiner hat Bock, nur happy zu sein. Ja. Oder selbst wenn wir das wären, würdest du vielleicht nach 2, 3 Wochen, wo du in der Hängematte happy liegst und einen Cocktail nach dem anderen schlürfst, fragen, und was mache ich hier auf der Erde? Ja. Ne? Also so das Gefühl, ich habe vielleicht einen Beitrag zu was Größerem Ganzen oder es macht Sinn, dass ich da bin. Diese zwei Säulen kennt die Psychologie schon ganz lange. Und gerade vor kurzem hat aber ein Forschungsteam rund um Professor Oishi gesagt, wir haben den Eindruck, wir übersehen da was. Und das fand ich total interessant. Die haben dann Menschen in ganz verschiedenen Kulturen, tausende Menschen auf der Welt befragt, wie geht denn gutes Leben, was zählt da für euch? Und tatsächlich finden die Happiness und Purpose in ganz vielen Kulturen. Aber es gibt in vielen dieser Kulturen immer noch eine kleine Gruppe von Menschen, die nennt einen dritten Faktor. eine weitere Dimension. Und diese Dimension haben diese Forschenden dann psychologischen Reichtum genannt.
Okay.
Und das klingt ein bisschen sperrig, aber ist eigentlich einfach erklärt. Psychologischer Reichtum, das sind Momente, wo im Italienurlaub dein Auto aufgebrochen wird und alles wird geklaut. Dann sitzt man ja nicht da und sagt, boah, bin ich happy.
Mhm.
Oder wenn zum Beispiel jemand, der dir nahe steht, eine Diagnose bekommt und krank ist, vielleicht auch schwer krank ist, dann sagt man ja nicht, boah, das macht total Sinn, dass jetzt meine Partnerin Krebs hat. Dieses Forschungsteam sagt, es ist nicht von oben herab gemeint nach dem Motto, uns geht's super gut und ihr, denen es euch schlecht geht, ihr müsst das jetzt psychologischen Reichtum nennen, sondern es ist ein Angebot, wenn solche Momente kommen. Und da ist jetzt, weshalb ich das so wichtig finde, die gehören ja für die allermeisten von uns zum Leben dazu. Mal tiefer, mal weniger tief, aber viele von uns gehen durch Täler. Und das kann richtig heftig sein. Dann zu sagen, boah, das ist schlecht und falsch und das gehört nicht zum Leben dazu und ist das jetzt eine psychische Störung und bin ich verkehrt und das Leben soll doch so glücklich sein wie im Disney-Film Jasmin und Aladdin, habe ich mir vorgestellt. Und du merkst, es ist anders. Dass man dann sagt, hey, dafür könnte ich in Zukunft vielleicht die Überschrift haben, das macht mich aber psychologisch reicher. Und nicht beschönigend, sondern das sind vielleicht Momente, wo du nachher merkst, das war stressig und das war schwierig und das war herausfordernd, als mir gekündigt wurde, als ich eine Trennung durchgemacht habe. Aber das waren auch Momente, wo ich dran gewachsen bin oder wo ich was draus gelernt habe oder wo ich, es gibt so diesen Begriff, Stress geimpft wurde. Ne? Ich habe gelernt, ein bisschen Hornhaut unter den Füßen, ja, die kommt, wenn ich über harte Steine gehe. Und das fand ich einen total schönen Gedanken, dass wenn man sich vorstellt, wie baue ich mir ein Haus, so wie so einen griechischen Tempel für ein gutes Leben, dass ich sage, hey, Happiness kann eine Säule sein und Purpose auch. Aber es ist sinnvoll, wenn dieses Haus auf vielen Säulen steht. Und vielleicht ist psychologischer Reichtum eine Säule, die du dazustellen kannst und sagst, dadurch stehe ich etwas stabiler.
Ja, finde ich super.
Und das wäre mir dann wichtig, dass das auch in dieses Schulfach reinkommt, oder?
Also finde ich super. Genau, lassen wir dieses Schulfach mal kreieren hier. Nee, finde ich super. Ist auch ein großer Teil meines Lebens, meiner Lebenseinstellung. Ich weiß nicht, machst du das aktiv? Dass du so auf Situationen, auf schwere Situationen
absolut,
bei dir blickst.
Aber ich kenne diesen Begriff erst seit kurzem, seitdem ich diese Forschung recherchiert habe. Und ich habe auch oft das Gefühl, Leute sitzen wirklich im Publikum und sagen so, boah, geil, jetzt habe ich dafür einen Term. Und das klingt so ein, aber es ist jetzt nicht wie eine Diagnose. Ich will es nicht gleichstellen, aber dieses, gib den Dingen einen Namen, hab was dafür. Und ich habe zum Beispiel Situationen, wo ich letztens dachte, das war wieder eine sehr stressige Phase, habe ich oft, weil was beruflich los war und auch was nicht so geklappt hat, habe ich gedacht, komm, das ist jetzt schwer, Leon. Und das ist hart. Es wird dich aber nicht umbringen und wahrscheinlich wirst du danach was lernen. Und ich bin auch immer so Feind davon, wenn Leute sagen, aller Stress aus dem Leben und alle Schwierigkeiten weg. Nein, das gibt dem Würze. Wenn du alle stressigen Tage aus deiner Vergangenheit streichen würdest, wäre dein Leben so ein grauer Einheitsbrei.
Ja, und wer wärst du dann?
Wer wäre man selber? Ne? Ganz genau. So. Psychologischer Reichtum ist oft das, was uns zu dem macht, der wir sind und was uns an vielen Stellen geprägt hat.
Voll. Deswegen, ich werde auch so oft in Interviews gefragt, bereust du die Sachen aus deiner Vergangenheit? Ich immer sage, nein, weil all diese Steps, jeder einzelne Tag hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich bin so glücklich darüber. Ne? Also ich finde das sehr cool. Auch cool, dass ich jetzt einen Begriff dafür kenne und ich versuche das auch so wie du. Wirklich, ich komme oft an Situationen in meinem Leben, wo ich mir denke, warum muss ich da durch? So, das können kleine Situationen sein, es können aber auch Riesensituationen sein. Und jedes Mal, wenn ich an dem Punkt bin, switcht mein Kopf automatisch um und ich sage das dann auch immer laut. Und also meistens, ich versuche es jemandem zu sagen, damit es Realität wird und ich das ausspreche. Und dann sage ich, Sinn ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich den Wortlaut in diesem Moment formuliere, aber ich versuche herauszufinden oder zu sagen so, warum ist das gerade für mein Leben wichtig? Was steckt dahinter? Was macht das mit mir und mit meinem Leben? Und wie wird mein Leben, dadurch, dass ich diese Situation jetzt in meinem Leben habe, bald aussehen? So, weißt du, ich versuche
zu antizipieren, was kommen wird.
Genau, also ich versuche die Frage nicht zu beantworten, sondern ich stelle sie offen in den Raum, um mir selbst zu zeigen, wie du sagst, so, es ist jetzt gerade eine schwere Situation, aber es ist wertvoll, da durchzugehen. So.
Mhm. Ja, und dann glaube ich, ich finde, man sollte es nie in diese Richtung treiben, dass es so es gibt ja diese Überschrift posttraumatisches Wachstum. Ich habe ein Trauma durchgemacht und danach bin ich stark daran gewachsen. Ich habe mal eine ganz tolle Mutter kennengelernt, Claudia Frommer heißt die, mit der, die durfte ich begleiten und habe die mehrmals auch getroffen und die saß am Steuer auf dem Weg in den Urlaub mit ihrer Familie, sie als Mutter, Vater, Tochter und Sohn. Und dann ist sie zu schnell in der Kurve Richtung Österreich, vereiste Fahrbahn. Es kommt zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden Wagen. Also sie ist gefahren, bekommt später auch in einem Gerichtsverfahren irgendwie, dass sie das schuld gewesen sein soll. Man ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ein Strafverfahren oder sowas, da muss man so ein bisschen differenzieren. Aber ihr Mann und ihre Tochter sterben bei diesem Unfall.
Wow.
Und als sie mir das erzählt hat, da dachte ich ja, wie, das ist ja wahrscheinlich die schlimmste Vorstellung, die man sich machen kann. Also, dass das eigene Kind stirbt oder der Partner, das stelle ich mir, ja, was soll es jetzt Schlimmeres geben?
Ja.
Außer vielleicht sogar wirklich, okay, man ist es noch irgendwie mit Schuld, ja. Oder weißt du so. Also, es war ganz heftig. Und diese Frau dann zu treffen und zu sehen, wie die ihr Leben jetzt gestaltet, ich habe sie dann auch gefragt, würdest du das ungeschehen machen wollen? Das ist natürlich eine ganz hypothetische Frage. Und dann war, natürlich würde sie sich wünschen, dass die leben und dass die ihr Leben haben. Und das ist eine ganz liebevolle Person. Und trotzdem war so für sie auch klar, nein, das kann ich nicht und das geht auch nicht. Und da, wo ich jetzt stehe oder wo wir jetzt stehen, sie lebt ja auch mit ihrem Sohn zusammen und kümmert sich ganz toll um den, das ist ja auch deswegen so ein Stück weit. Also es klingt jetzt komisch, aber es war für sie so, deswegen sage ich posttraumatisches Wachstum. Es gab dieses Trauma und danach diesen Umgang damit, dass Leute aus ganz schwierigen Situationen wachsen, danach stärker, besser dastehen. Jetzt machen wir es mal wieder kleiner. Kann ja auch passieren, dass du nach so einer Trennung sagst, ey Leute, ich weiß jetzt besser, was ich will oder ich stehe besser da als vorher. Das würde ich immer finden, dass man weiß, dass es das gibt.
Ja.
Aber daraus darf nicht werden, dass man das verlangt. Auch nicht von sich selber.
Mhm.
Weil wenn du durch die Scheiße musst, wenn es hart wird, wenn du im tiefsten Tal bist und jemand stirbt, den du liebst und du dann da schon sitzt und denkst, jetzt posttraumatisches Wachstum, wann kommt es denn?
Nee,
akzeptier und lebe und wisse, dass du es haben darfst. Deine Trauer und deine Furcht, deine Angst, deine Scham, alles, was dazugehört.
Voll.
So.
Ja, das ist ja auch, also das sollte ja auch nicht im gleichen Step im besten Fall, glaube ich, passieren.
Ja, das denke ich auch.
Nee, voll, bin ich voll bei dir. Ja.
Ja, es ist, das sind meine absoluten Lieblingsthemen, die mich faszinieren, weshalb ich auch Psychologie so spannend finde, weil ich oft das Gefühl habe, es ist so versuchen zu verstehen, wie wir so ticken, wie wir durchs Leben gehen, wie es ums Menschsein bestellt ist.
Voll, ja. Ist schon super spannend.
Was hast du damals studiert?
Was? Studiert?
Ja. Also hattest du die Idee, dass du das mal werden willst oder war das also, ich muss die Eltern zufrieden machen?
Nee, also ich habe damals 2 Semester Sozialwissenschaften studiert, aber nur, da bin ich ganz ehrlich, weil es das einzige NC-freie Fach an dieser Uni war.
Okay.
So, ich wollte, mein Ex-Mann ist nach Siegen an die Uni gegangen und ich wollte halt einfach bei ihm sein und habe geguckt, okay, NC-freies Fach, habe ich mich dafür eingeschrieben. Deswegen hat es auch nicht funktioniert, aber abgesehen davon auch eigenständiges Lernen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht auch Psychologie oder sowas da gemacht hättest.
Aber mein Traumberuf früher war immer Kunsttherapeutin.
Ah, okay.
Ich wollte immer Kunsttherapeutin werden.
Toll.
Ja. Dann nie das Durchhaltevermögen gehabt, die Kunstmappe, Bewerbung richtig fertig zu machen und so.
Aber das ist auch ein Pain, ne? Da muss man doch richtig, richtig viel für tun, oder nicht?
Ja, doch, das ist schon so. Und wenn du dann niemanden an deiner Seite hast, der dich da durchboxt, dann, also gibt es bestimmt viele, die das schaffen und ganz toll machen. Ich nicht.
Streber.
Nee, aber ja, ich wollte mal Kunsttherapeutin werden.
Cool.
Aber ganz kurz, ich hatte nur, damit wir es nicht noch in die nächste Folge mit reinnehmen, ich habe mir eine Notiz gemacht und das passt so ein bisschen zu dem, was wir, also nicht so ganz, aber ein bisschen zu dem, was wir besprochen haben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum wir wie ich drauf gekommen bin aus der letzten Folge, aber ich habe mir auch eine Notiz gemacht. Und zwar, ich war in einer Therapiesitzung vor, keine Ahnung, 3 Monaten oder so, oder vielleicht auch vor einem halben Jahr. Und ich erzähl so und habe mir so alles von der Seele geredet und irgendwann sagt meine Therapeutin, das klingt für mich so, als ob sie sich fremdbestimmt fühlen. Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte mir, ja, irgendwie so habe ich mich gefühlt, fremdbestimmt. Und dann haben wir darüber geredet und ich fand wirklich die Erkenntnis, die ich aus dieser Sitzung mitgenommen habe, hilft mir jeden Tag, weil ich am Ende da rausgegangen bin. Also, weißt du, sie sagt so zu mir, das ist ja alles ihre eigene Entscheidung.
Ja.
So, ja. Alles, was sie machen am Tag, ist ihre eigene Entscheidung. Sie sind nicht fremdbestimmt. Auch wenn sie sich total ärgern, dass sie da 6 Stunden an ihren Steuern hängen oder das und das machen müssen. Sie müssen das nicht machen. Das ist ihre eigene Entscheidung. Und ich fand das so, also wirklich mindblowing, weil wir so oft, glaube ich, in unserem Leben Situationen haben, wo wir uns fremdbestimmt fühlen.
Mhm.
Aber eigentlich, wenn man es wirklich runterbricht, ist es unsere freie Entscheidung. Es ist so ein bisschen das, was ich eben über Erziehung erzählt habe. Es hat nur alles eine Konsequenz, wenn wir es nicht machen. Aber wir können ja entscheiden, wie wir damit umgehen. Also ich will jetzt, so, nee, ich weiß, du bist immer so sehr, sehr extrem und so. Ich weiß, es gibt Situationen, wo Leute vielleicht auch in gewissen Situationen gefangen sind oder es deutlich komplizierter ist, ne? Das klammere ich jetzt mal außen vor, aber wenn es um grundlegende Sachen geht, wie zum Beispiel mein Sohn sagt, ich muss nicht in die Schule gehen, er hat recht, Punkt.
Okay, aber Gegenfrage, da sitzt du da und machst jetzt diese Steuererklärung und denk, oder nehmen wir was anderes. Du startest den Podcast. So, wir haben schon in der ersten Folge darüber gesprochen, dass du wahrscheinlich schon so viel Geld immer mal verdient hast, dass du im Zweifel in diesem Leben gar nicht mehr arbeiten müsstest. Mhm. Und dann sagst du aber, ich gebe mir den Hassel. Ne? Und ich lade auch ein neues Video hoch und ich mache mir Mühe und schneide das und ich weiß, dass du das alles in kleinstem Team beziehungsweise wirklich als Regisseurin, als Chefin, als Denkerin, als Macherin machst, wo ich einen riesen Respekt vor habe und ehrlich gesagt, so ein bisschen habe ich das ja in kleineren Maßstab, weil es ging nur in Anführungsstrichen um 1 Million bei Wer wird Millionär da erlebt und auch gedacht, ey, ihr hättet mir auch 10 Millionen über den Kopf schütten können mit 25, 26, weil da sage ich doch nicht, ich mache ja was, natürlich will ich was machen und gestalten, aber du sagst, das ist deine freie Entscheidung.
Mhm.
Jetzt kommt meine Gegenfrage dazu. Können wir freie Entscheidungen treffen?
Oh, jetzt sind wir aber ganz tief hier.
Machen wir es so einfach,
wie es
geht.
Haben wir einen freien Willen,
könnte man auch fragen. Aber gerade da einfach mal psychologisch drauf geguckt.
Ja.
Ich habe mit meinem Vater vor, weiß ich nicht, jetzt wahrscheinlich auch schon wieder 1-2 Jahre her, da haben wir, ich telefoniere oft mit dem und spreche oft mit meinen Eltern. Meine Eltern sind für mich wie so ein Kompass, weißt du? Wenn ich nicht genau weiß, wie läuft es im Leben, rufe ich Mutter oder Vater an.
Ist das schön.
Ist total schön. Ich habe wirklich für mich die besten Eltern der Welt. Und ich rufe also meinen Vater an aus dem Auto. Ich hatte musste irgendwie ins Sauerland oder sowas. Zu einem JGA von einem Freund. Und ich saß allein im Auto und fuhr dann da halt hin. Und rufe meinen Vater an und wir haben uns so unterhalten. Und irgendwann sagt mein Vater so ein bisschen aus dem Nix, hör mal Leon, Mutter und ich, wir haben uns letztes Mal zusammengesetzt, haben uns eigentlich gefragt, was haben wir bei dir verkehrt gemacht? Und dann meinte der so, du kommst ja ganz gut durchs Leben, aber du machst hier schon auch viel Stress und viel Druck.
Ja.
Ne? So, weil ich habe auch meine Sachen, wo ich sage, ja, müsste ich vielleicht auch nicht machen. Ich müsste vielleicht auch nicht 100 Shows für eine Tour machen. Aber mache ich halt. Und merke auch so, ich habe total Bock darauf, aber es ist auch wirklich anstrengend.
Ja.
Und viel Reisen und in alle Himmelsrichtungen und nach Süd, Ost, Westdeutschland, Österreich, Schweiz. Bin ich einfach ganz viel unterwegs. So. Warum mache ich das? Und dann fing mein Vater an, weißt du, Leon, und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht bin ich auch schuld daran. Und ich sage so, Vater, wieso bist du schuld daran? Und dann hat er mir die Geschichte vom Piratenboot erzählt, wie der als kleiner Junge aus der Schule nach Hause kommt. Du kennst ja noch diese Kunsttherapeutin, diese Zeichenblöcke A3, wo man drauf gemalt hat. Das habe ich immer geliebt als Kind. Und dann er scheinbar auch und hatte dieses Piratenschiff gemalt und war total stolz. Irgendwie Captain mit Hinkebein und Kanonen und Masten und Segel und hinten dran ist eine Fahne. Und die weht aber in die falsche Richtung.
Mhm.
Also gegen die Windrichtung der Segel, so was ein Kind vielleicht in der Grundschule irgendwie nicht checkt. 2-. So, kriegt er als Note. Kommt mit diesem Bild zu seiner Mutter nach Hause, zeigt ihr das und sagt, ich habe eine 2-. Und was sagt die Mutter? Eine 1 wäre besser gewesen. Und er ist bis heute sicher, dass sie das gut gemeint hat, aber diese Message, ne?
Ja.
Gut, also 2, ist eigentlich nicht gut genug.
Ja.
Die ist bei ihm total hängen geblieben.
Ja.
Und als er das sagte, und meinte, ey, vielleicht habe ich davon was an dich weitergegeben.
Mhm.
Da habe ich gedacht, jo, ihr habt mir nie gesagt, irgendwie eine 1 wäre besser gewesen. Aber so dieses, ne, mach erstmal die Hausaufgaben und dann kannst du draußen spielen gehen. Oder ey, das ist schon gut, wenn du im Diktat, ich hatte immer viele, viele Fehler im Diktat, weil ich mit 2 S und Komma und so, ich konnte es gar nicht. Und dann hast du da 2 Lehrereltern zu Hause. Also so diese Message, streng dich an und mach was draus, die habe ich sehr früh mitbekommen. Und scheinbar mein Vater als Kind auch schon.
Ja.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass es viele Muster und Dinge gibt, die wir lernen, ganz früh lernen, voll tief in uns verankern, die uns, da benutze ich jetzt mal dieses Wort, was ich eigentlich nicht so mag, aber doch prägen, wo man dann vielleicht nicht da sitzt und sagt, ach, das tue ich jetzt einfach mal weg. Und das ist jetzt gerade meine freie Entscheidung, dass ich vielleicht, und da kann jetzt jeder für sich fragen, sage, ey, ich weiß, mein Job ist schon voll, aber das Projekt, da sage ich trotzdem wieder ja.
Mhm.
Und ich weiß, ich werde nie die perfekte Mutter, der perfekte Vater sein, aber ich mache mir trotzdem diesen Druck. Und da finde ich schon, jetzt ist das ein Beispiel, was mein Vater mir da vielleicht mitgegeben hat. Ich lebe aber auch in einer Gesellschaft, die mir was mitgibt. Mhm. Ich habe eigene Erfahrungen gemacht, die mich bringen. Ich habe Gene, die noch viel, viel älter sind als mein Vater. Wer weiß, was meine Oma erlebt hat oder meine Urgroßoma, meine vier Urgroßomas. Ne? Mhm. Da wirst du ja plötzlich auch so breit. Und ein Forscher, den ich da sehr spannend finde, der hat halt das so aufgedröselt und gesagt, schau mal, es gibt zum Beispiel in den USA eine Theorie, dass Menschen, die in den Südstaaten leben, wo man sehr viel so konservativer ist, ne, wenn dort ein Mord stattfindet, dass der oft mit so Ehre erklärt wird, der ist irgendwie eingebrochen und wir müssen uns gegen den verteidigen und so, der hat nichts, der gehört hier nicht hin, während im Norden Morde aus anderen Gründen passieren oder anders erklärt werden. Und eine Theorie ist, dass vor hunderten Jahren die Menschen, die in die USA gekommen sind, im Süden eher Menschen waren, die Herdentiere hatten. Das heißt, wenn da ein Wolf, ein Fremder eindringt und sich irgendwie es nicht an die Norm gehalten wird, irgendwas passiert, dann ist das was ganz Schlimmes, was vielleicht über hunderte Jahre in den Genen dieser Menschen steckt und heute dort sie anders sich verhalten lässt als die Menschen im Norden, wo eher Ackerbau war. Mhm. Da wäre egal, wenn da nachts ein Wolf über den Acker läuft. Und das fand ich einen super spannenden Gedanken, so zu fragen, und was war davor? Und was war davor und was war davor? Mhm. Und wieso sitzt du dann irgendwann 2025 da und sagst dir, hey, es ist doch meine freie Entscheidung, 6 Stunden die Steuererklärung zu machen oder das nächste Projekt zu starten, obwohl ich eigentlich sage, ich bin schon ganz schön gestresst mit meinem Leben, es ist doch eigentlich voll genug. Und ich will gar nicht sagen, dass man hat, ich finde schon, dass man freie Entscheidungen treffen kann. Das sehen auch manche anders, aber oder zumindest. Ja, jetzt können wir über freien Willen diskutieren, das macht es jetzt zu groß. Wenn wir das mal ausklammern,
da brauchen wir dann noch 10 Folgen.
Aber ich will es kurz abschließen, wenn man im Alltag da sitzt und so, dass man natürlich einen Handlungsspielraum irgendwie wahrnimmt zumindest. Und da will ich auch einen selber in die Verantwortung nehmen, dass man nicht sagt, der ist doch jetzt mein Vorfahre von vor 500 Jahren schuld. Aber ich würde schon immer mit einkalkulieren, könnte das nicht eine Rolle spielen?
Gebe ich dir zu 100% recht. Ich glaube, es ist ein super interessanter Gedanke. Und ich finde es voll schön, den Schritt zu sagen, wir akzeptieren, dass es so ist und machen uns darüber mal Gedanken und versuchen vielleicht herauszufinden, was überhaupt in uns steckt. Also natürlich kann ich nicht 27 Generationen zurückverfolgen, aber das, wo ich die Möglichkeit habe, ist ja voll spannend, wenn ich an einen Punkt komme, wo mir das auffällt. Da vielleicht so
nachzufragen, was
war. Genau, weil du hast jetzt dieses Gespräch mit deinem Vater gehabt und du hast jetzt das Bewusstsein darüber, deswegen Bewusstsein ist ja eins meiner absoluten Lieblingswörter. Ja. So, und du kannst damit ja jetzt was machen. Du kannst jetzt einfach sagen, okay, dann ist es einfach immer drin und lebe halt damit weiter. Du kannst aber auch sagen, ey, krass, vielleicht kommt die Eigenschaft wirklich daher und jetzt erkenne ich das und jetzt kannst du ja für dich entscheiden, will ich diese Eigenschaft in mir weitertragen oder versuche ich aktiv vielleicht auch dagegen zu steuern? Und
da sind wir wieder bei den Stellschrauben, über die wir am Anfang gesprochen haben. Ne?
Ja. Und ich finde, also ich kenne schon einige Leute, die oft an Situationen in ihrem Leben kommen, wo sie der Meinung sind, sie können daran nichts ändern.
Ja.
Und ich finde das auch ein sehr schwieriges Thema, weil auch hier gibt es wieder Situationen, die sind ausgeklammert. Ne? Aber ich bin schon der Meinung, dass wir alle unser Leben selbst in der Hand haben, in sehr großem Rahmen. Und wenn ich unzufrieden mit etwas bin, dann ist die Erkenntnis darüber, das Bewusstsein das Erste. Aber dann muss ich auch was daran ändern. Ansonsten darf ich mich eigentlich auch nicht darüber beschweren. So, also natürlich darf ich, aber da muss ich mich auch nicht wundern, wenn mein Leben sich nicht verändert.
Ich bin total bei dir und da habe ich eine Frau kennengelernt vor einigen Jahren, das war mit einer der berührendsten Begegnungen, die ich jemals hatte, Margot Friedländer.
Ja.
Die ist Jüdin, hat das Konzentrationslager überlebt, ist vor einem Jahr gestorben mit 103 und die hat mir eine Geschichte erzählt, das war atemberaubend. Also wirklich genau das, was du gerade beschreibst, aber halt mit ihrer Erfahrung. Ich habe das Konzentrationslager, die Nazis überlebt, die haben meine Mutter, meinen Bruder umgebracht. Das ist mir komplett so richtig in mir drin. und im Kopf geblieben. Also das würde ich dir dann nächste Woche erzählen, wenn wir uns hier wiedersehen am 24. Dezember.
Ja, dann ist Weihnachten. Baby.
Oh. Ich hätte jetzt gerne irgendwie ein verpacktes Geschenk, aber ich habe keins. Deswegen sage ich dir einfach, ich möchte dich ganz herzlich einladen auf unserem Weg zur Freundschaft oder nicht. Wir können ja noch am Ende sagen, dass wir doch keine Freunde sind. Aber so oder so würde ich mich total freuen, wenn du Lust hast, mal zu meiner Tour zu kommen.
Voll gerne.
Ich bin in Köln ja schon gewesen, aber ich bin nächstes Jahr noch in vielen Städten NRW und in Düsseldorf zum Beispiel.
Für dich reise ich auch gerne.
Würdest du sogar nach Düsseldorf? Du musst gar nicht. Ich komme zwar auch in die anderen Bundesländer, aber du könntest einfach nach Düsseldorf kommen. Dann würde ich dir, würde mich da auch total interessieren, was du dazu sagst, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was du heute alles erzählt hast. Dir sehr dankbar bin, dass du das so erzählt hast und mich deswegen auch total auf Weihnachten freue, wenn wir uns nächste Woche wieder.
Oh, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, unbedingt. Und mit deinem Freund.
Oh, cool.
Ja. Ich glaube, deine Kinder, Date, die würden, ne? Selbst wenn du den, da müsstest du schon viel,
ja.
ab so 12 würde ich sagen, kommen ja, oft auch ein paar Kinder, aber es ist vielleicht ein bisschen
jung, aber voll lieb. Aber weißt du, dann, es war nicht geplant, aber nachdem du mich so lieb eingeladen hast, möchte ich dich auch gerne einladen zu mir nach Hause.
Oh.
Und zwar werde ich meinen Breathwork-Coach-Freund holen und dann machen wir zusammen ein Psychedelic Breathwork.
Geil, und wenn ich das überlebe, dann bin ich für die Tour Days ja fit und habe eine neue, das würde ich wirklich gerne machen.
Ja, total.
Dann sehen wir uns ja nicht nur, dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche und dann nochmal im nächsten Jahr. Wie schön.
Voll, ja.
Dann jetzt ein frohes Weihnachtsbaum schmücken.
Ja, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Im Namen der Hose.
Der Sex-Podcast von PULS.
Mit Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl.
Hosis, wir sind back aus der Staffelpause.
Ich glaube, es geht schon wieder los. Da, 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 da. Es geht weiter mit Im Namen der Hose. Staffel 15 insgesamt schon. Wow. Ihr habt es gerade schon gehört. Wir haben wieder das volle Programm für euch aufgefahren und tolle Folgen mit vielen tollen und vor allem auch schlauen GästInnen vorbereitet.
Wie zum Beispiel mit der Urologin Ria.
Es gibt eine Schlüsselloch-Inkontinenz. Das heißt, immer wenn man den Schlüssel in die Haustür steckt, dass man dann auf einmal so dringend pinkeln muss, dass man sich fast einlässt.
Alter, ich glaube, das habe ich.
Das habe ich.
Natürlich beantworten wir auch wieder eure Fragen.
Fängt man irgendwann automatisch an zu stöhnen, wenn einem was gefällt? Oder kann man das lernen?
Und geben euch praktische Tipps.
Letztendlich geht es darum, dass ich ganz individuell für mich erstmal spüre, wie atme ich denn eigentlich beim Sex?
Oder auch bei etwas heikleren Themen, wie zum Beispiel, wenn der Zauberstab nicht so will, wie ihr wollt.
Und da sind die nachts tatsächlich eingestiegen in diesen Kellerraum. Sie hat ihm dann einen geblasen. Und dann hat sich bei ihm halt leider nichts getan.
Ab dem 17. Mai sind wir wieder für euch da. Jeden Samstag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ich hab Bock.
Ja, ich auch.
Ciao.
Im Namen der Hose.
Der Sex-Podcast von PULS.
Mit Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Die Folge war wieder sehr schön. Ich bin einfach erstaunt darüber, wie schnell die Zeit vergeht mit dem Leon. Ich finde es so schön, was wir für Gespräche haben. Man lernt sich schon doch besser kennen, ja? Also es ist immer noch fremd, in Anführungszeichen, dass man halt sehr viel über die Person nicht weiß. Und wir reden ja sehr viel eher über inhaltliche Themen. Ich hatte das, glaube ich, letzte Woche zum Ende der Folge auch gesagt, dass ich ihn persönlich ein bisschen mehr kennenlernen möchte. Und das nehme ich mir wieder für nächste Folge vor. Aber wir tauchen einfach immer so in inhaltliche Themen ab. Aber ja, das wäre, glaube ich, ganz spannend, sich wirklich einfach mal so persönliche Random-Fragen hin und her zu schießen, um den anderen Menschen auf persönlicher Ebene noch besser kennenzulernen.
Ich hatte ja schon damit gerechnet, dass Bibi so, das hat sie ja letztes Mal angekündigt, solche auch wirklich tieferen psychischen Themen hat, und dass sie das so offen jetzt geteilt hat, hat mich total gefreut, weil ich das Gefühl hatte, das ist ja auch, was spricht ja fürs Vertrauen, was hier in diesen paar Stunden schon irgendwie zwischen uns entstanden ist. Und mir das echt ein wichtiges Anliegen ist, für Menschen mit psychischen Problemen in Deutschland zu kämpfen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir da noch viel Weg vor uns haben, und ich das total schön fand, dass sie aber auch irgendwie so Raum war und wir das auch so diskutiert haben, dass das auch eine Gratwanderung ist, dass eben trotzdem auch nicht alles ein psychisches Problem ist und dass man vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss, wo Schwierigkeiten des Lebens auch einfach Schwierigkeiten des Lebens bleiben.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm und Amelie Kern.